Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance Forward. Für den heutigen Podcast habe ich mit der Gründerin von Riot, Hanna Helmke, gesprochen. Hanna hat mit Riot Based on Science ein Fintech aufgebaut, das für Firmen misst, wie viel sie zum 1,5-Grad-Ziel beitragen. Zu den Kunden gehören beispielsweise das Energieunternehmen E.ON oder die Bank GLS. Im Podcast haben wir darüber gesprochen, wie genau das eigentlich funktioniert, über Greenwashing von Unternehmen und über die letzte Generation. Viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Hanna, herzlich willkommen bei Finance Forward.
Hallo Kaspar, ganz vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Hanna, du leitest ja ein Startup, das dafür kämpft, dass der CO2-Ausstoß von Unternehmen reduziert wird. Gleichzeitig hast du kürzlich mal gesagt, dass du dich nicht aus dem Ökolager quasi, dass du da nicht herkommst. Wie kann man das verstehen?
Ja, genau so ist es. Also wir bei Riot, wir machen die Klimawirkung von wirtschaftlichen Aktivitäten transparent, direkt in einer Gradzahl, damit man eben ja die Klimawirkung in Grad direkt in Bezug setzen kann zum 1,5-Grad-Ziel. Und das motiviert natürlich ganz anders, die eigene Klimawirkung in Richtung 1,5 Grad zu entwickeln und das Geschäftsmodell zu dekarbonisieren. Und das macht halt einfach viel Sinn. Also so bauen wir eine Wirtschaft auf, die viel mehr fähig ist, im Rahmen unserer planetären Grenzen irgendwie zu arbeiten. Und das ist bei mir persönlich tatsächlich unabhängig von irgendeinem Aktivismus oder von irgendeinem Ökolager. Es macht einfach Sinn und deswegen macht es so viel Spaß.
Okay. Bevor wir jetzt da in die Details gehen, würde mich trotzdem nochmal interessieren, es gibt jetzt ja schon noch eine große gesellschaftliche Diskussion um das Thema, wie bekämpfen wir den Klimawandel? Besonders stark wird das rund um diese letzte Generation, diese Gruppe diskutiert, die sich auf Straßen festklebt oder Farbe an irgendwelche Läden schmeißt. Siehst du das als legitimen Protest? Wie steht ihr da als Unternehmen, die in diesem Bereich auch irgendwie unterwegs seid?
Also ich glaube, Protest ist immer legitim und sich auszudrücken, dass man irgendetwas nicht gut findet, wie es läuft und auch von der Demokratie dann Gebrauch zu machen und der Kultur, die wir hier einfach haben mit Meinungsfreiheit, ist absolut legitim. Es ist aber eben auch legitim zu sagen, ich möchte das unternehmerisch lösen. Ich glaube an die Unternehmen, glaube auch an die Kompetenzen und die Motivation, die bei den Menschen in den Unternehmen vorhanden sind. Und deswegen habe ich einfach den Weg genommen, das Ganze unternehmerisch anzugehen und Perspektiven, Alternativen, Lösungen aufzuzeigen, die im Einklang sind mit der Motivation von den Menschen, die man überzeugen möchte für den Aufbau einer sinnvolleren und fähigeren Wirtschaft.
Ihr arbeitet da ja direkt mit Firmen und Unternehmen zusammen. Wie ist denn da die Resonanz? Man hat ja von außen schon oft den Eindruck, dass es ja oft nicht so richtig ernst gemeint ist, sondern man nach außen es darstellt, man ist jetzt besonders nachhaltig, man ist besonders grün. Wie nimmst du das wahr? Wie ernsthaft wollen sich die Unternehmen da tatsächlich auch verändern?
Das ist eine vielschichtige Frage. Also einmal ist es absolut angekommen in der Wirtschaft, dass man sein Geschäftsmodell in Richtung 1,5 Grad Konformität entwickeln muss. Das wird auch sehr ernst genommen, weil man versteht, dass die Gesellschaft das möchte. Das prägt den Markt, der Regulator prägt den Markt und deswegen ist es akzeptiert. Ich glaube, die Art und Weise, wie das aktuell ausgedrückt wird, um den Konsumenten oder die Stakeholder abzuholen, ist vielleicht ein bisschen unbedarft.
Was meinst du damit?
Naja, vielleicht liegt es an Mangel an Alternativen, dass man nicht so richtig weiß, wie machen wir das jetzt? Also für mich ist das eher ein Ausdruck dafür, dass man noch nicht die Lösung gefunden hat, wie man das so umsetzen kann mit dieser 1,5 Grad Konformität, dass es auch wirklich robust und ernsthaft ist. Genau, also ich erlebe nicht, dass die Leute irgendwie Greenwashing wollen oder dass das passiert, weil sie die Themen unterschätzen, sondern weil sie noch nicht ein Bild davon haben, was man eigentlich alles machen kann und worum es hier überhaupt geht. Und das ändert sich aber gerade. Ja, flankiert auch von der Gesetzgebung, flankiert von Leuten, die sich auch nicht mehr beleidigen lassen, so in ihrer Intelligenz, wenn sie dann solche Kampagnen ausgesetzt werden. Und deswegen bin ich davon absolut überzeugt, dass wir hier bald in Ansätze reinkommen, die einfach fundiert, robust, glaubwürdig und ernsthaft sind.
Erreicht ihr denn da Firmen, die tatsächlich in der Schwerindustrie, in Industrien unterwegs sind, die tatsächlich einen Unterschied machen? Man hat jetzt ja in den vergangenen Jahren oft erlebt, dass irgendwie Tech-Unternehmen sagen, wir sind jetzt irgendwie klimaneutral, aber die sind ja am Ende, betreiben Rechenzentren, das ist noch nicht so quasi schädlich, umweltschädlich, deswegen werden die nie den großen Hebel haben, den andere große Unternehmen haben. Also erreicht ihr da die zentralen Firmen auch?
Ja, tun wir auch. Also wir arbeiten mit Unternehmen aus allen Branchen zusammen. Das ist von IT und Tech bis hin tatsächlich zu Öl und Gas oder Energie. Und
E.ON ist ja, glaube ich, ein Beispiel, was ihr nennt, richtig?
Genau, E.ON ist ein Beispiel, die Mainova ist ein Beispiel. Wir arbeiten auch mit einer Stahlgießerei zusammen. Also, und da ist überall, ist da die Motivation zu verstehen, ja, wie können wir dieses Geschäftsmodell in einer 1,5-Grad-Welt entwickeln? Da eine Haltung aufzubauen, bevor man dann wirklich eine Strategie ausarbeitet und die auch umsetzt, das ist ein Thema, was konsistent über alle Industrien hinweg gerade aufgebaut wird.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Kapital. Seit vielen Jahren zeigt das Wirtschaftsmagazin Kapital Entwicklungen aus der Wirtschafts- und Finanzwelt, begleitet den Wandel von Unternehmen, erkennt neue Trends und erklärt die großen Umbrüche der Weltwirtschaft. Neben Analysen und Tests gibt es unter anderem auch eine umfangreiche Auswahl an Ratgeberthemen. Sichert euch jetzt euer Plus an Wirtschaft und Finanzen. Mit dem Code OMR24 könnt ihr Kapital Plus 3 Monate lang für 99 Cent testen. Einfach auf www.kapital.de/OMR einlösen und alle umfangreichen Ratgeber zu Geldanlage, Vorsorge, Versicherung und Immobilien lesen. Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf alle Kolumnen und Analysen der Kapitalexperten. Wir wünschen viel Spaß.
Werbung Ende.
Wie kann man sich das dann im Detail vorstellen, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit E.ON oder mit der GLS Bank oder mit Blockhaus, der Restaurantkette, zusammenarbeitet? Wie macht ihr praktisch für die sichtbar, wie viel sie zum Klimawandel beitragen?
Also der Prozess ist eigentlich immer ähnlich. Erstmal geht es um den Status quo. Wo stehe ich aktuell? Wo starte ich in dieser Transformation? Und da berechnen wir dann eben die Klimawirkung der wirtschaftlichen Einheit, um die es geht. Bei einer GLS-Bank ist es dann das Kreditportfolio oder das sind einzelne Fonds oder es ist die GLS-Bank selber oder es sind die Gebäude, die sie finanzieren. Bei einer Blockhaus ist es das Unternehmen mit den einzelnen Untereinheiten. Bei der E.ON sind es oder war es in dieser Übung Quartiere, die E.ON dann mit grünen Technologien und Energien versorgen möchte. Also die wirtschaftliche Einheit, die einfach zentral vom Geschäftsmodell ist, die berechnen wir dann in der Klimawirkung, ausgedrückt in Grad Celsius, und diskutieren dann verschiedene Metriken, die wir dann dazu liefern, um zu verstehen, wie groß ist eigentlich diese Herausforderung, 1,5 Grad konform zu werden. Und dann geht es in den Aufbau einer Strategie und in die Umsetzung. Da werden dann die Ideen, die in den Konzernen und den Unternehmen bestehen, gesammelt und eben auch quantifiziert, was ist der Effekt auf die Lücke in Richtung 1,5 Grad. Wie weit bringt es einen eigentlich schon? Und welche restlichen Themen müssen dann auch geklärt werden und wie werden die geklärt? Und dann wird es sehr individuell, sowohl auf technischer Seite als auch auf strategischer und kommunikativer Seite. Da werden dann teilweise Berater mit einbezogen, weil wir sind ein Tech-Unternehmen, wir sind kein Beratungsunternehmen. Manchmal braucht es dann das Projektmanagement, um dann die Projekte im Scope zu fassen und zu einem Abschluss und zu einem Erfolg zu führen.
Wenn man jetzt das, wie erfasst ihr das denn dann für ein Unternehmen? Also wie übersetzt ihr das von dem, was jetzt in Fonds und Immobilien und so, was da erzeugt wird, wie übersetzt ihr das in dieses Gradziel und wie viel das dazu beiträgt?
Ja, also wir machen das mit unserem sogenannten X-Degree Compatibility Modell, kurz XDC-Modell. Und dieses Modell berechnet in 5 Schritten die Klimawirkung eines Unternehmens in einer Gradzahl. Im ersten Schritt setzen wir die Emissionen des Unternehmens, Scope 1 bis 3, ins Verhältnis zur Wertschöpfung. Die Wertschöpfung ist die Summe aus EBITDA und Personalkosten. Das machen wir in einem Basisjahr, meistens so 2021. Und dann projizieren wir diese Emissionsintensität entlang eines Business-as-usual-Szenarios bis zum Jahr 2100, weil sich ja das Pariser Klimaziel, die 1,5 Grad, auch auf das Jahr 2100 beziehen. Das heißt, wir müssen hier denselben Zeitraum anwenden. Wir definieren dann im zweiten Schritt den sektorspezifischen Benchmark, wie sich die Emissionsintensität des Sektors reduzieren müsste, damit der Sektor zum Erreichen des 1,5-Grad-Ziels beiträgt. Und dann im dritten Schritt benchmarken wir das Unternehmen zu diesem 1,5-Grad-konformen Emissionsreduktionspfad. Das heißt, wir setzen die Emissionsintensität des Unternehmens ins Verhältnis zu diesem 1,5-Grad-Benchmark in Relation zum Sektor. Das hört sich jetzt kompliziert an, das ist aber genau das, wo die Magie stattfindet, also die Berechnung der Klimaperformance. Und diese Klimaperformance setzen wir dann im vierten Schritt oder skalieren wir dann im vierten Schritt auf die Welt, indem wir berechnen, wenn die Welt dieselbe Klimaperformance hätte wie jetzt dieses Unternehmen, was wäre dann die Menge an Emissionen jedes Jahr, die ausgestoßen würde? Und im fünften Schritt, dem letzten Schritt, setzen wir dann diese Zeitreihe an absoluten Emissionen, die weltweit ausgestoßen würde, wenn die Welt so wäre wie dieses Unternehmen, in ein Klimamodell ein. Und das Klimamodell sagt uns dann eben, mit welchem Level an Erderwärmung wir bis Ende des Jahrhunderts dann rechnen müssten, wenn eben alle so wären wie dieses Unternehmen. So berechnen wir das, so übersetzen wir das.
Okay, okay. Aber wenn man jetzt Business as usual annimmt, das ist doch an sich schon eine Annahme, die das ganze Modell komplett verfälscht, weil ganze Branchen können ja in 100 Jahren nicht mehr bestehen, können extrem wachsen. Also das lässt sich ja so nicht einfach vereinfachen, oder?
Das ist absolut richtig. Das ist auch nur ein Teil der Analyse. Also in der klassischen Szenarioanalyse, die einfach gefordert wird jetzt für so zukunftsgerichtete Metriken, startet man immer mit so einer Business-as-usual-Analyse. Man startet immer mit einer Baseline, weil man muss ja irgendeinen Vergleich haben, was dann auch einzelne Maßnahmen zur Dekarbonisierung bringen. In darauffolgenden Schritten, und das machen wir dann eben mit unserer Software, setzen wir dann andere Szenarien ein. Also was wäre, wenn sich die Energiebranche so und so entwickeln würde? Was wäre, wenn das Unternehmen sich mit seiner aktuellen Strategie dekarbonisieren würde? Und dann sieht man eben den Effekt von Maßnahmen, die geplant sind. Man kann die Sensitivität untersuchen, die dann entsteht, wenn sich einzelne Parameter anders entwickeln. Das wird dann sehr komplex, das wird dann sehr fachlich. Aber diese Kapazität hat unser Modell. Und damit generieren wir Informationen, die den Entscheidungsträgern sagen, welchen Effekt, welche Änderungen in der Zukunft haben könnten und was übrig bleibt für sie, um mit eigenen Entscheidungen eben in Richtung 1,5 Grad zu steuern.
Ist es dann so, dass ihr auch schon konkrete Vorschläge habt, wie die Unternehmen sich verändern können?
Nee, das ist so nicht und das braucht es auch nicht. Also die Unternehmen haben so viele Ideen, was sie tun können, weil die eigentlich am besten die wirtschaftlichen Realitäten verstehen und kennen, in denen sie so operieren. Die haben wahnsinnig viele Ideen. Also was ihnen hilft, ist so ein bisschen eine Guidance. Was bringt was? Und Prozesse, die so faktenbasiert dann auch Entscheidungen befähigen. Und die Firmen, die das noch nicht wissen und kennen oder wo es noch eine Lücke gibt zu 1,5 Grad, die brauchen dann tatsächlich auch einen Beratungspartner. Wir sind keine Experten für Geschäftsmodelle in einzelnen Sektoren. Wir sind Experten für die Berechnung der Klimawirkung und ziehen dann in solchen Fällen auch unsere Beratungspartner hinzu, sodass man dann so eine Roadmap auch aufstellen kann, die einfach Sinn macht in der individuellen Situation des Unternehmens.
Nichtsdestotrotz werdet ihr ja schon allein über eure Software einen Überblick darüber haben, was für Maßnahmen dann von den Unternehmen selbst ergriffen werden im Nachgang eurer Analyse. Was ist das denn zum Beispiel, wenn man E.ON oder die genannten GLS Bang und Blockhaus sieht? Was haben die dann gemacht nach eurer Analyse? Was folgt daraus?
Ja, also im Moment geht es doch tatsächlich viel um die Low-Hanging-Fruits. Da geht es dann um die Umstellung auf Grünstrom, Da geht es dann um Energieeffizienz, da geht es um die Umstellung des Fuhrparkes. Ich rede jetzt auf Unternehmensebene. In einem Kreditportfolio bei einer GLS-Bank sind es natürlich dann Kredite in irgendwelche klimafreundlichen Aktivitäten, die dann umgestellt werden. Aber das sind so die typischen Maßnahmen. Ja, dann geht es darum, andere Materialien auszuprobieren für die Produktion. Aber ein ganz großer Schwerpunkt ist aktuell auf der Energieversorgung der eigenen Aktivitäten, auf den Reisen und auf dem, ja, auf dem eigenen Fuhrpark.
Okay. Ihr beratet jetzt 130 Unternehmen. Wie unterscheidet ihr euch da von bestehenden anderen Lösungen? In Deutschland gab es ja zum Beispiel Planetly, die verkauft wurden an OneTrust. Es gibt so eine Lösung von MSCI. Wie unterscheidet ihr euch da?
Ja, also was uns einzigartig macht, ist diese Kombination aus wissenschaftsbasiert und einfach kommunizierbar. Also ich habe etwas, wo ich sicher bin vor Greenwashing oder so sicher, wie ich es eben sein kann. Ich kann es aber dennoch einfach kommunizieren. Also dieses XDC-Modell, was bei uns von circa 15 Leuten eben gebaut und gepflegt wird, mit der einfach verständlichen Gradzahl. Das ist zum Beispiel etwas, was uns von so Lösungen wie Planetly unterscheidet, die sich ja insbesondere darauf spezialisiert haben, den Carbon Footprint zu erheben. Der Carbon Footprint muss aber in unsere Software eingetragen werden. Das heißt, die Planetlys sind eigentlich in der Wertschöpfungskette vor uns dran. Bei einem MSCI, die auch so eine Klimawirkung in Grad Celsius berechnen, ist es so, dass die eben sich an den Finanzmarkt richtet. Das heißt, ein Unternehmen sieht dann, welches Rating es da hat, aber es kann das nicht steuern. Also es hat keine Transparenz in den Mechanismus hinter diesem Rating und hat auch kein Tool zur Verfügung.
Was meinst du damit?
Naja, dass man, wenn ich jetzt weiß, okay, MSCI ratet mich mit 3 Grad, dann habe ich nicht die Möglichkeit, über meine eigenen Strukturen und Prozesse das auf eine 1,2 Grad runterzubringen oder 1,5 Grad und das bei mir im Unternehmen zu verankern. Ich kriege ja nur die Zahl von MSCI, aber kein Tool, keine Software, die mir ermöglicht, dieses Thema bei mir tatsächlich in die Steuerung umzusetzen und mir diese Transparenz auch zu geben. Weil MSCI in der Form einfach nicht die Realwirtschaft als Zielgruppe hat. Und wir geben eben diese Tools an die Hand unserer Kunden, auch aus der Realwirtschaft, damit es prüfbar und nachvollziehbar und technisch implementiert werden kann als Steuerungsinstrument. Das ist eine ganz andere Software als dieses Rating.
Okay, und aber wenn man jetzt sich so die Ergebnisse mal anguckt, kommen dann ähnliche Ergebnisse bei diesem sozusagen Implied Temperature Race, heißt das Produkt ja, glaube ich, von MSCI. Kommen dann praktisch ähnliche Ergebnisse trotzdem raus?
Also nein, weil es gibt eine methodische Unterscheidung zwischen XDC, also unserer Metrik, und dem Implied Temperature Rise von MSCI. Und die ist, dass MSCI direkt die Klimaziele der Unternehmen integriert. Also diese Temperatur geht davon aus, dass die Unternehmen ihre Klimaziele auch tatsächlich erreichen. Und dann gibt es diese eine Zahl. Bei uns wird das eben klassischer an die Szenarioanalyse angedockt. Das heißt, wir sagen, wenn alles so weitergeht wie bisher, dann ist die Klimawirkung des Unternehmens 3 Grad. Wenn das Unternehmen sein Klimaziel erreicht, dann liegt die Klimawirkung bei 1,4 Grad. Das heißt, diese Unterscheidung zwischen den unterschiedlichen Szenarien, die liegt bei uns vor, bei MSCI nicht. Und das hat dann natürlich Gründe in der Art und Weise, wie die Klimawirkung berechnet wird.
Es gibt ja dieses Label ESG, was in den vergangenen Jahren, Monaten sehr, sehr populär geworden ist. Wenn man jetzt zum Beispiel Aktien irgendwie handelt, gibt es ETFs, die sich nur darauf fokussieren. Es gibt auch große Kritik daran, wie das sozusagen zusammengestellt wird. Wie schaut ihr da als Fachleute auf dieses Label drauf?
Wir schauen da tatsächlich sehr skeptisch drauf, weil so viel in eine Sache gepackt wird und dann wird es sehr wurstelig und sehr intransparent. Und dann fragen wir uns natürlich, okay, wie gut sind denn dann die Finanzprodukte, die man dann auf so einer Grundlage auch aufbaut? Und deswegen haben wir uns eben sehr klar auch dafür entschieden, dass wir trennscharf vorgehen, also nur auf das Thema Klimawirkung gehen. Da aber so, dass wir komplett transparent sind, dass es verständlich ist und dass es steuerbar ist. Weil nur dann kann auch der Finanzmarkt wirklich Chancen und Risiken abwägen und Produkte bauen, die auch diese Transformation jetzt auch wirtschaftlich hebeln. Weil mit dieser Transparenz, die wir eben bieten, ganz anders auch mit der Realwirtschaft zusammengearbeitet werden kann. Also ich habe mich tatsächlich sehr früh informiert bei so Ratingagenturen und bei Leuten, die da sehr erfolgreich waren, was so eine Metrik eigentlich mitbringen muss, damit der Finanzmarkt sie auch tatsächlich nutzt. Und ich habe da immer so eine konsistente Antwort bekommen, nämlich Trendschärfe, dass man wirklich versteht, was ist im Scope und was ist nicht im Scope, dass man da auch Kontrolle drüber hat. Und Transparenz. Es muss bis ins letzte Detail des Modells transparent sein, wenn viel Geld mal basierend auf solchen Metriken verschoben werden soll.
Aber es wird ja heute schon viel Geld auf Basis von ESG verschoben, obwohl es nicht offenbar nicht trennscharf ist.
Ja, ich glaube, wir sind am Anfang vom Prozess. Wir sehen ja jetzt, was für Regulatorik aus der EU kommt, mit der man hier auch deutlicher dem Kapitalmarkt sagt, wir haben hier ein Auge drauf und so kann das nicht bleiben. Und ich glaube, wir haben uns bei Right so auf dieses Thema ausgerichtet, dass wir eher dann zum Zuge kommen, wenn diese Erfahrungen gemacht wurden. Wie klar muss man hier sein? Welche Anforderungen hat man an die Metriken, mit denen man solche Finanzprodukte auch baut? Also ich glaube, wenn diese Learnings dann mal gemacht wurden, dann versteht man das sehr gut, wie wir unsere Metrik aufgebaut haben und wie wir das Thema Transparenz und Prüfbarkeit auch ernst genommen haben. Ich glaube, wir sind hier ganz, ganz, ganz am Anfang vom Prozess. Ja. Hm.
Nach innen, also zu den Unternehmen, das zu kommunizieren, wie sie sich praktisch umbauen können, transformieren können, ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Ein anderer Punkt ist ja trotzdem, dass es nach außen hin stärker sichtbar ist, gerade wenn man jetzt, wenn es um Investments geht. Zum Beispiel könnte man sich ja vorstellen, dass so eine Metrik wie eure auch bei Trade Republic in der App irgendwie angezeigt wird. Da habt ihr ja, glaube ich, auch ein Produkt schon. Wie funktioniert das und wie weit seid ihr da schon, dass es auch eine Transparenz nach außen gibt?
Ja, also das ist eine herausfordernde Geschichte, weil die meisten Unternehmen eben noch nicht bei den 1,5 Grad stehen. Das heißt, dass da große Zögerung ist, diese Metriken auch nach außen zu zeigen. Wir arbeiten aber dennoch mit dem Kapitalmarkt an der Bewertung der Portfolien, die diese Portfolio-Manager dann bei uns einreichen. Das heißt, wir können von außen die Klimawirkung der Unternehmen im Status quo berechnen, haben da auch große Partner wie Nasdaq oder Manaus, die diesen Service dann auch wiederum ihren Kunden zur Verfügung stellen. Was da aber tatsächlich noch fehlt, ist diese Möglichkeit, die Klimapläne, die Ziele mit der Unternehmen mit einzubeziehen, damit man auch diesen Aspekt der Transformation mit reinbekommt. Also den Status quo kriegen wir ohne Probleme hin. Da haben wir eine sehr große Datenbank, können den Portfolio-Managern da gut Auskunft geben. Aber das Entscheidende ist ja dann tatsächlich zu verstehen, wo die Unternehmen in der Transformation stehen. Und diese Lösung ist sehr anspruchsvoll und die wird jetzt aber aufgebaut in den nächsten paar Jahren.
Aber für die Portfolio-Manager, das heißt ja, es ist immer noch nicht für die Endkundinnen und Kunden, die jetzt irgendwie Kleinanleger, Aktionäre, ist es praktisch ja noch nicht verfügbar, oder?
Die können über das Produkt von der Tomorrow Bank, die haben einen Retail-Fonds aufgesetzt. Das ist auch ein Artikel 9-Produkt. Und die Kernmetrik von diesem Artikel 9-Produkt ist XDC. Also dieses Produkt ermöglicht dann den Anlegern in die 1,5 Grad oder in die Below 2 Degree zu investieren. Und da stecken wir dahinter mit XDC. Also in dieser Form ist das schon möglich. Es gibt noch zwei andere Artikel 9-Produkte, die mit uns aufgesetzt wurden. Also das kommt.
Was für Firmen sind dann zum Beispiel bei der Tomorrow Bank da in dem Produkt mit drin?
Das weiß ich leider gerade nicht auswendig.
Okay. Ja. Okay. Wenn man jetzt mal so ein bisschen auf euch als Unternehmen ranzoomt, wie groß seid ihr schon und wie groß soll das in den nächsten Jahren noch werden?
Ja, also wir sind jetzt so circa 25 Leute bei Ride. Die Hälfte von uns ist im Software-Team, im Tech-Team. Die bauen das XDC-Modell und eben unsere Software, über die dann unsere Kunden Zugriff bekommen auf die Metriken. Und die andere Hälfte ist bei uns im Business-Team, von wo aus wir dann unsere Kunden begleiten in der Anwendung der XDC und in den im Einbauen in ihre Strukturen und Prozesse. Und grundsätzlich ist es ganz wichtig für uns, über Partner zu wachsen. Also wir wollen wirklich ein Tech-Unternehmen bleiben. Wir wollen uns fokussieren auf das XDC-Modell und unsere Software. Unsere Schnittstelle wird immer wichtiger, mit der dann eben andere Unternehmen ihr System anschließen können an das XDC-Modell. Deswegen gehen wir ganz, ganz stark in den Partneraufbau. Erster großer Partner zum Beispiel ist Quantum aus der Immobilienbranche. Ich habe es gerade genannt. Nasdaq ist schon Partner, Manaus ist Partner. Oliver Wyman geht mit uns zunehmend in Beratungsprojekte. Und deswegen befähigen wir lieber unsere Partner, als das bei uns selber aufzubauen. Das heißt, wir werden jetzt keine Riesenbude irgendwie werden, sondern versuchen uns klein und schlagkräftig zu halten und über die technische Skalierbarkeit auch einfach unsere Community-Aktivitäten, die wir sehr stark machen, dieses Netzwerk aufzubauen und so XDC in die Breite zu bekommen.
Nichtsdestotrotz, wenn man sich so die letzten ein, zwei Jahre anguckt, gab es ja einen massiven Rückenwind für die ganze Startup-Szene, für die Fintech-Szene. Das ganze Thema ESG, Green Tech war total im Fokus. Warum habt ihr in so einem Klima nicht einfach eine große Finanzierungsrunde eingesammelt, um eure Tech-Plattform-Skalierungspläne dann nochmal auf ein nächstes Level zu heben?
Ja, ich glaube, das hat so mit den Gründern zu tun, mit Sebastian und mir. Wir haben eine Vision. Ja, wir haben wirklich eine Vision, die ist, dass wir eine Sprache bauen, mit der diese Welt in Richtung 1,5 Grad Konformität arbeiten kann. Und das ist eine sehr anspruchsvolle Vision. Und die wollen wir sehr souverän und eigenständig umsetzen mit Partnern, die davon direkt profitieren. Und deswegen brauchen wir eine Finanzierungsstruktur, die uns darin hilft, diese Souveränität zu halten und sie zu nutzen für die Vision, die wir da haben. Und die Erfahrung, die wir einfach auch gemacht haben mit dem VC-Bereich, mit dem ganzen Investment-Bereich, und wir sind da permanent in Gesprächen, die haben uns dann eher dazu bewogen zu sagen, nee, wir wachsen über Partner, die direkt mit uns arbeiten, on the ground, als über Investoren, die eher aus so einer Distanz dann auf unser Geschäftsmodell gucken und entsprechend mit uns in die Zusammenarbeit dann gehen.
Okay, aber man könnte ja argumentieren, wenn die sehen, wie attraktiv das ist, über Partner zu wachsen, dass sie euch dann einfach nochmal einen Headstart geben und eigentlich, wenn alles gut läuft, sozusagen nach Textbook halten sich ja VCs auch raus und sagen, hier habt ihr 10 Millionen und baut das jetzt über Europa, rollt das jetzt über Europa aus.
Ja, das hört sich so ganz gut an, ist in der Praxis aber ein bisschen schwierig wegen den ganzen Bewertungsfragen, wenn man die Souveränität halten möchte. Und die wollen Sebastian und ich halten, weil wir genau wissen, was wir hier wollen. Und da haben wir unfassbar viel Lust zu, das umzusetzen. Und das braucht eben die richtige Finanzierungsstruktur. Und nochmal, die bauen wir mit unseren Partnern auf. Also mit Quantum haben wir zum Beispiel das Ganze so gelöst. Wir haben eine Tochterfirma gegründet, haben die Lizenz für unsere Real Estate Produkte ausgelagert und haben 50% dieser Tochter an Quantum verkauft. Und so sind wir auch an Liquidität gekommen, die aber nicht die Souveränität und die Eigenständigkeit der Gründer auf seitens von Ride irgendwie beeinflusst hat. Und diese Art zu wachsen ist für uns möglich, weil XDC eben in allen verschiedenen Bereichen und Sektoren angewandt werden kann. Und das ist ein Geschäftsmodell, was eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Und das scheint uns um einiges smarter in unserem Bereich, als eben über Finanzierung der Right-Based Sites zu wachsen.
Okay. Wie ist sonst das Modell? Also wahrscheinlich ja wie ein Software-as-a-Service-Modell, dass die Unternehmen pro Lizenz dann bezahlen für einen bestimmten Zeitraum, oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, ja, richtig. Also wir haben drei verschiedene Produktkategorien. Das startet immer mit einem Report, dass die Unternehmen erstmal verstehen, wo stehen sie, oder dass unsere Kunden verstehen, wo sie stehen, sei das jetzt Finanzportfolio, Unternehmen oder Immobilie. Das ist eine One-Off-Gebühr. Und dann ist es genauso, wie du sagst, unsere webbasierten Softwareprodukte, das sind lizenzbasierte Geschäftsmodelle. Die sind sehr flexibel, also je nach Laufzeit, auch je nach Umsatzgröße bei unseren Kunden. Und dann, was immer wichtiger wird, ist die Public API. Das heißt, der direkte Anschluss ans XDC-Modell für unsere Kunden. Und das läuft dann natürlich nach Anfragen, also nach Rechnungen dann tatsächlich.
Okay, wie viel Umsatz macht ihr dann so pro Jahr?
Also letztes Jahr sind wir deutlich über die 2 Millionen gekommen.
Okay, alles klar. Welche Rolle spielen Soul Active und die GLS Bank als Geldgeber bei euch? Sind das schon so eine Art strategische Investoren, oder wie kann man sich das vorstellen?
Mhm. Genau, es sind beides Investoren. Mit der GLS Bank haben wir ein sehr enges Arbeitsverhältnis. Also die haben die XDC auch wirklich in ihre eigenen Bereiche ausgerollt. Da geht es um die Kreditportfolien, da geht es um die Investmentprodukte, da geht es um die GLS Bank selber, da geht es um die Immobilien, haben auch wahnsinnig dazu beigetragen, diese Produkte weiterzuentwickeln. Und wir teilen da auch wirklich ein Ziel, an dem wir da auch zusammenarbeiten. Und bei Selective geht es darum, eben die Temperatur in die Indizes mit reinzubekommen und hier entsprechend das Potenzial für gemeinsames Geschäft zu prüfen.
Die Werbung. Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Liquid. Viele von euch werden es kennen, das Streben nach Selbstoptimierung und dem ständigen Drang, sich weiterzuentwickeln. Die hohen Anforderungen an sich selbst übertragen sich auch oft auf andere Bereiche des Lebens. Umso spannender ist es, dass viele erfolgreiche Menschen nicht denselben Anspruch bei ihren Finanzen entwickeln. Wer aber kein Anlageprodukt von der Stange, sondern hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen und einen persönlichen Ansprechpartner sucht, sollte einmal bei Liquid vorbeischauen. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Spezialisiert darauf, Anlegern einen exklusiven Zugang zu Anlagelösungen zu bieten, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Mit Liquid erhaltet ihr nicht nur Zugang zu erstklassigem Wealth Management, sondern auch zu den weltweit führenden Venture Capital und Private Equity Fonds. Wer sich jetzt eben ertappt gefühlt hat und seine Finanzen weiterentwickeln möchte, bekommt hier seinen Reminder, sich einen Moment Zeit zu nehmen. Alle Infos und ein erstes persönliches Gespräch bekommt ihr auf www.liquid.de/ffwd. Werbung Ende.
Was sind so die nächsten großen Projekte, an denen ihr arbeitet, wo du sagst, so, wenn wir in einem Jahr wieder sprechen, da möchten wir gerne stehen?
Ja, also eine ganz große Geschichte ist bei uns, die 1,5 Grad in den Neubau reinzubekommen. Da haben wir jetzt gerade ein Entwicklungsprojekt mit Quantum und Phoenix Contact gestartet. Da geht es wirklich darum, mit den Herstellern von den Materialien, die dann für Neubauten genutzt werden, die Klimawirkung des Neubaus so zu reduzieren, dass er im Einklang ist mit 1,5 Grad. Das könnte ein Projekt sein, was die Immobilienwirtschaft wirklich maßgeblich prägt, weil wir hier ganz starke Partner auf der Seite haben und weil wir auch unsere Produkte zu einer Lösung kombinieren, die ziemlich einzigartig ist. Also ich bin sehr gespannt, wie das im Immobilienmarkt dann Fuß fassen wird, und würde mir sehr hoffen, da in einem Jahr tolle Geschichten erzählen zu haben, die auf den schon sehr interessanten Geschichten, die jetzt schon passieren, aufbauen. Das ist eine große Sache. Und eine zweite Sache, die ich hoffentlich in einem Jahr erzählen kann, ist, dass wir eine Lösung für Banken haben, mit der sie sehr, sehr schnell und sehr pragmatisch und entsprechend eben auch sehr günstig die Klimawirkung ihres Kreditportfolios berechnen können, um dann sukzessiv die Datenqualität und die Datenverfügbarkeit zu verbessern und auch die Informationen, die jetzt über die CSRD an den Markt kommen, dafür die Corporate Sustainability Reporting Directive, die eben den Unternehmen genau vorschreibt, was sie reporten müssen, damit sie eben zeigen, inwieweit sie zum 1,5-Grad-Ziel beitragen. Und diese Informationen werden sehr, sehr wertvoll sein, um eben die Temperatur der Unternehmen unter verschiedenen Entwicklungsszenarien berechnen zu können. Das heißt, das ist wichtig für die Banken, um zu verstehen, welches Transformationspotenzial in ihren Kreditportfolien steckt. Und da haben wir eine erste Übung mit einem der großen Regulatoren auf EU-Ebene gemacht. Das hat sehr gut funktioniert und daraus wollen wir ein Produkt bauen, mit dem auch die Sparkasse um die Ecke die Klimawirkung ihres Kreditportfolios schnell und einfach berechnen kann, um dann mit ihren Kunden zusammen, wirklich in einem konstruktiven Dialog und einer konstruktiven Zusammenarbeit vor allem, nicht nur sprechen, sondern auch tun, diese Klimawirkung Richtung 1,5 Grad bringen kann und dabei eben, das ist das Allerwichtigste, das wirtschaftliche Potenzial dieser Transformation auch nutzen können. Genau. Ich hoffe, diese beiden Dinge werden dann in einem Jahr unser Gespräch prägen.
Sehr gut. Nur zum Verständnis, wie viel kann man jetzt Stand heute eigentlich schon von außen, also outside in, analysieren und wie viel sozusagen eigene Daten der Unternehmen braucht man da?
Ja, also dadurch, dass wir die Emissionsdaten brauchen des Unternehmens und die wirtschaftlichen Daten, mehr brauchen wir nicht, und den Sektor, kann man bei börsengelisteten Unternehmen, die jetzt schon unter dieser Transparenzpflicht stehen, diese Daten zu berichten, sehr, sehr viel machen. Man kann sehen, wo steht das Unternehmen aktuell, und man kann sehen, wo wird es stehen, wenn es sein eigenes Ziel erreicht. Also schließen die Lücke zu 1,5 Grad. Und je nachdem, was die dann in ihren Reports veröffentlichen, kann man von außen auch schon gucken, welchen Effekt jetzt schon geplante Maßnahmen haben. Das geht, wie gesagt, bei den Großen, die diese Informationen schon transparent machen. Im Mittelstand und bei den Kleineren geht es dann eben noch nicht. Da muss der Kapitalmarkt wirklich sehr, ja, kreativ werden, wie für diese Kunden dann auch Mehrwert geschaffen wird, sodass die Kunden bereit sind, entsprechende Daten auch dann zu teilen und in diese transparente Zusammenarbeit zu gehen.
Was könnte das zum Beispiel sein?
Nehmen wir mal die Edeka Bank als Beispiel. Die Edeka Bank hat ihren Edeka-Kaufmännern die Gradzahl ihrer Supermärkte geliefert und hat dann gefragt, bringt euch diese Information irgendetwas? Weil die Supermärkte liegen im Durchschnitt so über 1,5 Grad. Das heißt, da braucht es auch Maßnahmen, zum Beispiel Solar auf den Dächern oder effizientere Kühlsysteme, um die Lücke zu 1,5 Grad zu schließen. Und dann wurde eben herausgearbeitet, ob diese Gradzahl auch irgendeinen Mehrwert hat für die Kaufmänner. Und da gab es absolut auch das Ergebnis, dass das zum Branding genutzt werden kann. Also, dass man den Kunden sagt, ihr geht hier in einem Supermarkt einkaufen, der in Richtung 1,5 Grad unterwegs ist. Und wenn man diesen Mehrwert schafft für die eigenen Kunden, dass sie ihre eigenen Aufgaben einfacher erfüllen können, dann erhöht sich ja auch die Bereitschaft, Daten zu teilen, Strategien auszutauschen und so ein Kreditportfolio eben in Richtung 1,5 Grad auszurichten und eben auch den Bedarf für Kredite zu schaffen, zum Beispiel jetzt so ein Gebäude in Richtung 1,5 Grad zu entwickeln. Ich finde, das ist ein wahnsinnig gutes Beispiel, was aufzeigt, man muss Mehrwert schaffen für die Unternehmen, für die Nutzer, damit man seine eigene Transformation in Richtung 1,5 Grad auch hinbekommt.
Weil die Frage ist ja, wie man es schafft, die Unternehmen auch irgendwie zu erreichen, die das Ziel nicht erreichen und es auch nicht so einfach erreichen können, denen bringt ja dann Werbung im Grunde um nichts.
Das ist richtig. Also klar, da gibt es dann unterschiedliche Abstufungen und ich denke, dass da eine ernst gemeinte Regulatorik, die den Kapitalmarkt jetzt auch in Richtung, ja, so in die Richtung drückt, dass da Kredite auch teurer werden oder dass in irgendeiner Form Kostennachteile aufkommen, dass das schon auch ein sehr guter Hebel ist, wenn es da ja Widerstände gibt, wirklich diese Transformation auf Unternehmensebene ernsthaft zu denken. Also sogar wenn man sich Öl- und Gasunternehmen anschaut, es gibt Wege in Richtung 1,5 Grad. Und dann wäre es natürlich toll, die gemeinsam so zu beschreiten, dass man diese Reise dann auch so kommuniziert, dass es zu einem Wettbewerbsvorteil ist, weil man die Menschen abholt. Und wenn das aber keine Option ist, dann hat natürlich die Preispolitik für die Finanzierung spielt natürlich eine ganz große Rolle, zu der die Kapitalmarktakteure jetzt auch zunehmend ja gezwungen werden von der Regulatorik. Das geht noch ein bisschen, aber ich glaube, die Richtung ist total klar, wie ernst der Regulator das meint.
Alles klar, na, unsere Zeit ist schon um. Vielen Dank für deine Einblicke in eure Arbeit. Und ja, dann werden wir nach einem Jahr mal schauen, ob die verschiedenen Projekte was geworden sind. Vielen Dank für deine Zeit.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.
Ciao und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.